wunderbar und wundersam. Und ich verdanke ja mein Hiersein in Arosa eigentlich, menschlich gesprochen, einem Rippenstoß von Robert Schad. Denn nach dem Tode von Adolf Heller 1973, als wir Brüder bei Bruder Weber in Gücklingen planend saßen und Arthur Muhl fragte, wer kommt denn jetzt nach dem Tod von Adolf Heller mit nach Arosa, und sein Blick ging fragend in der ganzen Tischrunde herum, und neben mir saß Robert Schad, und da kriegte ich so, nimm den da, einen Rippenstoß. Und der Stoß war so heftig, dass er mich bis hierher, katapultiert hat. Ja, so hat Gott seine Wege. Und nun durfte ich ja auch schon etliche Jahre hier sein. Und es ist ja immer ein besonderes Erlebnis. Wir freuen uns, meine liebe Frau und ich, über die bekannten Gesichter, freuen uns aber auch sehr über die noch kennenzulernenden Gesichter und Menschen und Personen, wenngleich man ja leider nicht durchkommt, in einer Woche alle einzeln und persönlich kennenzulernen. Ich meine, ich sollte in diesen Tagen und Stunden, die ich habe, über den Philipperbrief einmal einiges sagen, wobei ich jetzt einmal im Gegensatz zu meinem Text von heute früh das Werk jetzt einmal nicht vollenden kann in dieser Woche. Das heißt, ich habe nicht den Ehrgeiz und den Willen, nun unbedingt durchzukommen. Das kann man in wenigen Stunden nicht mit dem ganzen Philipperbrief. Das wäre zu schade. Vielleicht in einem anderen Jahr dann die Fortsetzung. Man kann nicht in einer Stunde über ein ganzes Kapitel Philipperbrief weghüpfen. Wir nehmen also heute früh die erste Hälfte oder den ersten Teil des ersten Kapitels, Philipper 1, 1 bis 11. Und ich lese zunächst den Text nach der Elberfelder Übersetzung, Philipper 1, 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte oder Sklaven Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Teilnahme oder Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt, indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin. Oder noch etwas kräftiger übersetzt, indem ich überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen, vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi, wie es für mich recht ist, dass ich dies in Betreff euer aller denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Banden, als auch in der Verantwortung und Bestätigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilnehmer der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit dem Herzen Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht oder Feingefühl, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Dieser Philipperbrief gehört mit zu den so kurzen und so unsagbar wertvollen Briefen des Apostels Paulus. Mit Recht nennt unser Bruder Arthur Muhl den Apostel Paulus, und ich verwende dieses Bild gern, den Chefarchitekten. Der Chefarchitekt, so sagt er, und das muss er ja wissen, der legt mit kurzen Strichen den Gesamtplan fest. Der hält sich nicht an jeder Einzelheit auf, der sagt nicht, da muss noch eine Schreiblenei und da fehlt noch was und da habt ihr noch eine Kleinigkeit vergessen. Sondern der Chefarchitekt legt in kurzen Zügen, in kurzen Strichen den Gesamtplan fest. Macht das Paulus innerhalb des Wortes Gottes? Jawohl, damit ist er wirklich treffend gekennzeichnet. Er sagt ja selber einmal, wie ich es in kurzem euch mitgeteilt habe, bei Paulus liegt wirklich die Würze in der Kürze. Kürzer kann man manches nicht mehr sagen. Und wenn ein Gedicht etwas Komprimiertes ist und eine Dichtung und ein Gedicht etwas Verdichtetes ist, dann muss man sagen, Paulus versteht sich wunderbar aufs Komprimieren, aufs Verdichten. Er kann unendlich wertvolle, wichtige Dinge in einer ganz großen Kürze sagen. Besonders wird uns das noch auffallen in Philipper 2, 5 bis 11, das Panorama des Sohnesweges. Diesen Philipperbrief hat Paulus geschrieben, äußerlich gesehen aus einer eigentlich miserablen Lage, in der mancher von uns doch vielleicht den Brief begonnen hätte: Liebe Geschwister, betet für mich, mir geht's dreckig, ich will euch das ganz offen schreiben, ich nehme kein Blatt vor den Mund, die Vergünstigung einer eigenen Mietwohnung, die ich bis vor kurzem noch hatte, wo ich doch Besucher frei empfangen konnte, siehe Ende der Apostelgeschichte. Diese Vergünstigung ist mir nun auch von den Römern genommen worden, also mir geht's wirklich miserabel, betet für mich, ich seufze, ich stöhne, ich hoffe, durch eure Gebete wird es mir wieder etwas wohler werden. Nichts davon. Der Philipperbrief ist bekannt als der Brief der Freude. Der Gefangene ermuntert die in Freiheit Befindlichen, sie sollen sich doch endlich freuen. Und der Freudenklang zieht sich durch den ganzen Brief und fehlt eigentlich in keinem Kapitel. Bis hin zu Kapitel 4. Freuet euch im Herrn alle Wege, und wiederum will ich sagen, freuet euch. Es ist aber nicht nur der Brief der Freude, es ist auch ein Brief der Hoffnung. Auch das Thema der lebendigen Hoffnung kommt in jedem Kapitel zum Ausdruck. Und mir ist noch ein drittes aufgefallen, ein dritter Schwerpunkt. Natürlich könnt ihr noch weitere suchen und finden. Aber diese drei Dinge wurden mir besonders wichtig. Brief der Freude, Brief der Hoffnung, Kunde einer neuen Gesinnung. Kunde von einer neuen Gesinnung. Diese Gesinnung will hinab und nicht hinauf. Es ist die Gesinnung der Demut. Es ist die Gesinnung, die Ja sagen lernt zu Sterbenswegen und Niedrigkeit. Es ist auf der ganzen Linie das genaue Gegenteil von unserer ichhaften Gesinnung. Wenn die Gesinnung in der Welt herrschen würde, da sähe es anders aus. Ich habe das vor einigen Wochen, als gerade der Falklandkonflikt tobte, manchmal in Bibelstunden so charakterisiert, dass ich sagte, um es mal zu konkretisieren, was das für eine völlig andere Gesinnung ist. Wenn die Gesinnung in der Welt herrschen würde, dann würden sich die Engländer und Argentinier auch nicht einig geworden sein wegen Falkland, dann wären sie vor die UNO gegangen und jeder hätte gesagt, bitte liebe UNO, helft uns mal, wir kommen nicht zurecht. Die Engländer sagen dauernd, bitte, nehmt sie euch doch, die sind doch so nah vor eurer Haustür. Ach nein, sagen die Argentinier, bitte nein, ihr seid da schon 150 Jahre, bitte bleibt doch, nehmt sie euch doch. Ach nein, bitte nicht. Nicht wahr? Rufen wir die UNO an, damit es doch eine Lösung gibt. Das wäre die Gesinnung, einander höher zu achten, einander mit Ehrerbietung zuvorzukommen. Und wir merken an diesem krassen Gegenüber vielleicht, das ist eine völlig andere Gesinnung als die der Machtgier, Lustgier, Machtstreben und was alles wir in dieser Welt haben, Höhenwahn und all die Dinge, die immer wieder Ursachen für kriegerische Auseinandersetzungen auch sind. Kunde einer neuen Gesinnung. Darauf kommen wir besonders in Kapitel 2. Man muss bei dem Bibellesen ja nicht nur darauf achten, was da steht, sondern auch, was nicht da steht. Paulus beginnt eben nicht damit, dass er zuerst einmal von sich selber redet. Nicht wahr, Geschwister in Christo haben auch verschiedene Reifestufen, und wenn man Geschwistern in Christo Jesu begegnet, da gibt es viele, die sind in irgendwelchen Nöten. Und bei den Geschwistern, die sich in Nöten befinden, da stelle ich auch immer wieder fest, da gibt es auch verschiedene Reaktionen. Komme ich mit den einen ins Gespräch, dann heißt es, bitte, das soll kein Vorwurf sein. Dann sagen sie, ach Bruder, mir geht's schlecht, bete mal für mich, hier ist eine Not, da ist eine Not, ein anderer oder eine andere, die in genau derselben Not ist oder noch in größerer Not, die sagt, danke, mir geht es gut. In Christo Jesu geht es mir gut. Ich jubiliere, ich freue mich in ihm. Und nach 2, 3 Tagen hört man, der geht's ja so schlecht. Aber sie hat eine gewisse Lösung vollzogen zwischen dem Geistesleben und dem Leben im Fleische. Das eine beeindruckt und beeinflusst das andere nicht mehr so stark. Und das ist auch eine Frage für unser inneres Leben. Inwieweit ist unser Leben, das wir in Christo führen, unser geistliches Leben, schon unabhängig gegenüber dem seelischen und leiblichen Ergehen? Es gibt nicht nur leibseelische Zusammenhänge, psychosomatische Zusammenhänge. Nicht nur Leib und Seele hängen ganz eng zusammen, sondern auch Seele und Geist, Leib und Geist. Wir sind ja eine Dreiheit und alle drei Dinge wirken aufeinander ein. Ich meine, es liegt ein Fortschritt darin, wenn man im Geiste jubilieren kann, auch wenn es einem in der Seele oder im Leibe nicht gut geht und in den äußeren Umständen. Und dahin ist Paulus gekommen. Ich freue mich in den Leiden. Wenn auch der äußere Mensch verdirbt, verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Kurzum, die Frage, inwieweit ist das Geistliche vorherrschend? Darauf kommen wir am Ende von Philipper 1 zurück. Paulus beginnt nicht mit seinem eigenen Ergehen, das stellt er zunächst zurück. Und über Philipper 1, über das gesamte Kapitel, könnte man die Überschrift setzen: Aufschau, Vorschau, Umschau. Erst blickt Paulus einmal hinauf zu seinem Gott und Vater und tritt betend vor ihn. Dann blickt er voraus auf die lebendige Hoffnung, die vor ihm liegt. Und erst nach der betenden Aufschau und der hoffenden Vorschau kommt die Umschau auf die persönlichen Dinge. Darauf kommt er dann auch zu sprechen ab Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, wie es um mich steht, meine Umstände. Und auch dazu sagte jemand mit Recht, man fragt den Paulus: Paulus, wie geht's? Und er antwortet: Danke, dem Evangelium geht's gut. Merkt ihr etwas? Er tritt mit seiner Person ganz zurück. Es ist ihm selber gar nicht mehr so wichtig. Er steht wirklich nicht mit seinem Ich in der Mitte, sondern alles ist ausgerichtet, wie geht es dem Evangelium? Aufschau, Vorschau und dann erst ab Vers 12 die Umschau auf die persönlichen Umstände. Philippi war die erste europäische Stadt, die das Evangelium empfing. Und die meisten von uns werden das Kapitel kennen, Apostelgeschichte 16. Paulus kommt auf der zweiten Missionsreise in den Jahren 49 bis 52 nach Christus nach Philippi. Dort sind die Frauen am Fluss, dort ist auch die Purpurkrämerin Lydia, der Herr das Herz auftut. Sie und ihr Haus wird getauft, aus einer Magd wird ein Wahrsagegeist ausgetrieben. Das schafft wieder eine Erbitterung bei den Herren dieser Magd. Paulus und Silas empfangen Schläge und kommen in den Kerker. Und was machen sie um Mitternacht im Kerker? Sie loben und preisen. Das ist eigentlich schon eine Voraussetzung oder ein Anklingen der Töne, die auch im Philipperbrief anklingen. Lob und Preis unter Drangsal. Im Kerker loben und preisen sie den Herrn um Mitternacht. Und da schenkt ja Gott wunderbarerweise dieses Erdbeben und die Gefangenen werden frei, ihre Bande werden gelöst. Und es ist wunderbar, wie also schon am Beginn dieser Wirksamkeit in Philippi solche Erlebnisse stehen, die ihren Niederschlag finden in dem ganzen Ton, der den Philipperbrief durchzieht. Der Kerkermeister, nicht wahr, der will sich das Leben nehmen, als er sieht, die Gefangenen sind entflohen, er will sich ins Schwert stürzen. Halt, tut er nichts, wir sind doch alle da, sagt Paulus. Er fällt zitternd nieder und schreit nach Licht. Ich will auf keinen Fall verraten in dieser Morgenstunde, in diesem großen Kreis, auf wen dieser Kerkermeister ein Bild sein dürfte und ein Typus. Ich erinnere mich aber an einen alten Bruder in Oberhessen, da war ich noch sehr jung im Glauben, der sprach immer davon, ich kann das so nicht nachmachen in der oberhessischen Mundart, müsst ihr euch an meine Frau wenden, die bringt das zustande. Er sagte dann in oberhessischer Mundart da, in Ulrichstein im Vogelsberg: Was wird das sein, wenn der Kerkermeister zitternd niederfällt und kreischt nach Licht? Was wird das mal sein, nicht wahr? Ja, Nebukadnezar, Kerkermeister, es gibt so Leute, in denen die Bibel etwas abbildet. Das darf man aber nicht überall sagen. Jedenfalls, wenn man da einmal hineinschaut, wunderbare Typen, wie Gott auch fertig wird mit einem Kerkermeister, mit dem Kerkermeister auch einmal. Ja, auf der dritten Missionsreise kommt Paulus wieder dort vorbei, nach Apostelgeschichte 20, Vers 6. Jedenfalls also hat Paulus diesen Brief aus einer Gefangenschaft herausgeschrieben, wahrscheinlich aus der ersten römischen Gefangenschaft heraus, in der auch der Kolosser- und Epheserbrief entstanden sind, wenngleich es auch Forscher gibt, die meinen, dieser Philipperbrief sei schon aus einer früheren Gefangenschaft heraus entstanden. Professor Michaelis, er lebt nicht mehr, er wirkte seinerzeit in Bern. Theologieprofessor Michaelis, der den Mut hatte, ein Buch zu schreiben, Die Versöhnung des Alls, als Professor für Theologie in Bern. Ich habe ihn mal besucht. Michaelis nimmt an, der Philipperbrief sei schon in einer früheren Gefangenschaft entstanden. Das ist eine Vermutung, eine Hypothese. Vielleicht sei Paulus schon in Ephesus bei seinem dortigen dreijährigen Aufenthalt eine Zeit lang in eine Gefangenschaft geraten. Auch in Ephesus habe es eine Prätorianerkaserne gegeben. Denn er meint, die Entfernung von Rom bis Philippi, die sei doch so weit, dass es schwer vorstellbar sei, was Paulus mehrmals anklingen lässt in seinem Brief von dem Herüber und Hinüber, den habe ich zu euch gesandt und der kam zu mir und ich komme in Kürze zu euch. Das sei also eher vorstellbar bei einer kürzeren Entfernung Ephesus Philippi statt Rom Philippi. Aber das überlassen wir gerne den Fachgelehrten, sich darüber die Köpfe zu zerbrechen. Die meisten, Rienecker, Debord, nehmen dann doch an, er sei aus der ersten römischen Gefangenschaft gekommen, dieser Brief. Ein Freudenbrief aus der Gefangenschaft. Und der Gruß, wie üblich in den Paulusbriefen, ist, dass er den Heiligen in Christo Jesu zwei Dinge wünscht: Gnade euch und Friede. Und etwas Besseres können wir uns ja einander eigentlich nicht wünschen. Zwei fundamentale Heilsgüter. Ich darf bei der Gelegenheit ruhig einmal auch öffentlich sagen, dass ich sehr betrübt bin über manche neue Übersetzung und Umschreibung der Bibel. Auch wenn sie noch so sehr im Fernsehen angepriesen werden und zu Hunderttausenden verkauft werden. Ich bin gar nicht glücklich. Wo man die Begriffe Sünde, Gnade, Friede, Rechtfertigung, alle diskordant, nicht konkordant, nicht gleichmäßig, sondern höchst ungleichmäßig, mal so übersetzt, und in Nebensätzen auflöst, das ist sehr schade, sehr zu bedauern. Jeder von uns sollte neben der Bibel, an die er gewöhnt ist, mindestens eine wörtliche Übersetzung haben. Die Elberfelder Bibel ist ja die wörtlichste. Die Schlachter und Zürcher sind auch sehr gut. Und vom Neuen Testament die Konkordante. Denn wenn man in so eine moderne Übersetzung hineinschaut und der Ausdruck, lasst euch versöhnen mit Gott, der wird dann übersetzt, nehmt die Freundschaft an, die Gott uns anbietet. Dann ist das eine Verfälschung. Und dann hat man diese moderne Übersetzung schon wieder überarbeitet. Und dann heißt es, nehmt das Friedensangebot an, das Gott uns anbietet. Das ist schon etwas besser. Aber warum bleibt man da nicht bei dem Begriff Versöhnung? Also, ich bin gar nicht für diese moderne Umschreibung. Wir brauchen etwas Wörtliches, wo Sünde, Sünde genannt wird, Gnade, Friede, Rechtfertigung. Das brauchen wir wie die Leitplanken an der Autobahn, sonst verlieren wir die gesamte Orientierung. Gnade euch und Friede. Nicht Friede euch und Gnade, sondern Gnade euch und Friede. Das heißt, diese Reihenfolge ist nicht zufällig so. Wer noch nicht mit der Gnade Gottes in Berührung kam, wer die Gnade Gottes in Christo Jesu dargestellt in seinem Sterben am Kreuz, in der reinsten, wunderbarsten Form, wer diese Gnade nicht erlebt hat, wer sich der Gnade nicht öffnete, wer sagt, Gnade will ich nicht, ich will mein Recht, kann der Frieden haben? Unmöglich. Friede ist nur möglich, nachdem du zuvor die Gnade Gottes angefangen hast zu erleben. Fertig werden wir damit ein ganzes Leben nicht. Dann nimm einmal die Konkordanz in die Hand und schau einmal nach, was alles steht über die Gnade Gottes. Gnade ist seine sich zu uns herabneigende Gunst, die uns entgegenkommt in Christo Jesu. Die Gnade und Wahrheit, Gottes Wirklichkeit, ist geoffenbart in Jesus. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Gotteswirklichkeit, Wahrheit, Aletheia, Wirklichkeit ist in Jesus offenbart. Gott ist der Gott aller Gnade. Und ich grüße gern in Briefen die Geschwister mit 2. Korinther 9, Vers 8. Ein ganz kostbares Wort über die Gnade. Nehmt es wirklich mal als Anregung mit. Besonders die schlecht schlafen, in der ersten schlaflosen Nacht wieder zu Hause auf deutschem oder schweizerischem Boden. Konkordanz sollte neben der Bibel am Bett sein. Schlag doch mal auf die Gnade. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk. Überströmend ist die Gnade. Es gibt vorlaufende Gnade, es gibt rettende Gnade, es gibt rechtfertigende Gnade. Wir brauchen ständig die Gnade und es gibt Gnade, die uns entgegengebracht werden wird bei der künftigen Offenbarung Jesu Christi. Nur wer sich der Gnade öffnet, kann auch Frieden haben. Wer sich der Gnade Gottes versperrt, weil er meint, der ist doch selber eigentlich ein ganz guter Mensch vor Gott und hat so viel Gutes getan, Gnade braucht's nicht, das Verdienst reicht aus. Der kann nicht zum Frieden kommen. Gnade euch und Friede. Und es gibt einen mehrfachen Frieden. Friede. 2. Korinther 9, Vers 8. Es gibt Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Sind wir nun gerechtfertigt aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das heißt, der Kriegszustand ist beendet. Wir sind nicht mehr unter dem Zorn. Aber natürlich, schon die Politiker und Militärs wissen, Friede ist mehr als Nichtkrieg. Friede ist mehr als Nichtkrieg. Und so geht es vom Frieden mit Gott, Römer 5, Vers 1, zum Frieden von Gott, Philipper 1, Vers 2. Und dann steht noch etwas ganz Kostbares, Philipper 4, Vers 7. Das darf ich schon einmal vorwegnehmen. Das heißt, wir kommen in diesen Tagen wahrscheinlich nicht ans 4. Kapitel mehr. Philipper 4, 6 und 7. Ein Wort, das praktisch von ganz großem Wert ist für uns, gerade in unserer heutigen hektischen Zeit, friedelehren Zeit. Da gibt es das, wonach sich die Menschen heute so sehnen, Geborgenheit, Ruhe, Stille, Einkehr. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der alles Denken überragt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren, wörtlich wie in einer festen Burg einschließen, in Christo Jesu. Wird euer Herz und eure Gedankenwelt einschließen wie in einer festen Burg und bewahren in Christo Jesu. Ist das vielleicht etwas, was wir in unserer Zeit brauchen können? Herz und Gedankenwelt eingeschlossen wie in einer festen Burg. Die Gedankenwelt ist von großer Wichtigkeit. Hitler hätte niemals angefangen, Juden zu vergasen, wenn er nicht schon als junger Mann mit antisemitischer Hetzliteratur in Linz in Berührung gekommen wäre. Ich habe mich gerade ein bisschen mit geschichtlichen Dingen beschäftigt in den letzten Monaten, Vorarbeiten zu einem Buch. Was man jahrzehntelang in Gedanken mit sich herumträgt und hegt und pflegt, das kommt dann eines Tages zum Ausbruch, wenn auch immer nicht in solchen Dimensionen, aber auch bei dir und mir. Was du in Gedanken pflegst, das prägt dich und bestimmt dann dein Handeln. Herz- und Gedankenwelt eingeschlossen im Frieden Gottes wie in einer festen Burg. Das wäre wunderbar. Nicht nur hier oben, wo wir sowieso in der Gemeinschaft der Kinder Gottes sind und dadurch auch schon in einer gewissen festen Burg sind, in einer Geborgenheit, sondern zu Hause, wo du vielleicht im Beruf gegen den Strom schwimmen musst, wo du vielleicht es nicht so gut hast wie ich unter gläubigen Mitarbeitern, sondern wo du vielleicht unter solchen bist, die dich hänseln und spotten und verhöhnen, wenn auch nicht gerade verfolgen. Wie komme ich aber dahin, dass Herz und Gedankenwelt wie in einer festen Burg geborgen sind? Dahin kommst du nur, sagt Paulus, wenn du sorglos bist. Ja, und sorglos kannst du wiederum nur sein, wenn du ein Beter bist. Hier hängt eins am anderen. Man darf den 7. Vers, der mit und beginnt, nicht vom sechsten Vers einfach trennen. Das machen manche und drucken dann schön den siebten Vers auf Postkarten oder hängen ihn an die Wand. Ganz richtig ist es nicht. Man soll hier den Zusammenhang beachten. Seid um nichts besorgt. Schon der Herr Jesus Christus wendet sich ja gegen das Sorgen. Wie wir aus den Evangelien wissen, sorget nichts. Man muss aber doch Vorsorge treffen, es muss doch aber eine Fürsorge geben, jawohl, sicher, ganz gewiss. Und doch so, dass einen das nicht ständig wie ein Bleigewicht beschwert, bis in die Nächte und Träume verfolgt. Lass doch mal los die Dinge, lass doch alles abfallen. Ja, wie mache ich das? Hier ist nicht dem Leichtsinn das Wort geredet. Hier sind nicht Leute gemeint, die sagen, mir ist alles egal. Sondern durchaus verantwortungsvolle Menschen, die aber alle Dinge im Gebet auf ihn werfen. Alle eure Sorgen, schreibt auch Petrus, 1. Petri 5, die werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Bruder Otto Fosseler schreibt einmal, es war eine Andacht, die er mal gehalten hat auf der Langensteinbacher Höhe, Sorgen muss man schnell wegwerfen. Sorgen sind wie abgezogene Handgranaten, die darfst du nicht lange in der Hand behalten. Sonst wird es schwierig. Sorgen gleich wegwerfen. Und zwar auf ihn, im Gebet. Und dazu braucht man aber dann natürlich ein Gebetsleben. Wenn man das tun soll, was hier steht, in allem lasse durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist ja nun nicht gemeint, dass man mal nach dem Lesen der Losung, wie lange brauchst du dazu, 30 Sekunden, dass du dann auch noch 20 Sekunden ein Gebet hinzufügst. Dann natürlich kann man zu keinem Gebetsleben kommen, wenn das allein alles ist. Ich sage nichts dagegen, aber das ist zu wenig. Gebetsleben, da müssen wir dann schon mal einmal 5 oder 10 Minuten täglich, ich will da kein Gesetz machen, aber da musst du dann schon mal eine gewisse Zeit dir nehmen. Ach, es gibt doch so viele wunderschöne Parkplätze, möchte ich den Autofahrern sagen. Parkst du auch mal, wenn du fährst? Ich kenne Dutzende schöner Parkplätze in Deutschland oder auch in der Schweiz. Da kann man doch mal anhalten und betet ein paar Minuten, dann fährst du wieder weiter. Lasset alle eure Anliegen mit Gebet und Flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden, dass man vor Gott alle die Dinge, die irgendwie Sorgen sind, die irgendwie Belastungen sind, ausbreitet. Und dann, wie ein Gottesmann gesagt hat, wenn du das weggeworfen hast, dann musst du es auch loslassen. Nicht wie manche Beter, die anscheinend wegwerfen, aber sie machen nur Wurfbewegungen und halten das Ding doch wieder in der Hand. Und stehen von den Knien auf oder fahren vom Parkplatz weiter, wo sie beteten, oder vom Waldspaziergang, wo sie beteten, auf einem schönen Waldgebetsweg. Kennst du solche? Gibt es auch in Deutschland, sicher auch hier. Dass sie dann nachher denken, so, wie kann ich das jetzt wieder drehen? Wie kann ich das jetzt wieder bewältigen? Sondern dann erwarte auch etwas von Gott. Das ist also der Weg, nicht nur zum Frieden mit Gott und von Gott, sondern zu Gottes eigenem Frieden. Und Shalom bedeutet noch mehr wie Friede, sondern bedeutet Ganzheit, Unversehrtheit, Heil, Wohlbefinden. Zurück zu Philipper 1. Gnade euch und Friede. Paulus beginnt mit Gebet und er beginnt sein Gebetsleben in der Regel mit Dank. Auch das sollten wir von ihm lernen. Beginne doch einmal deine Gebete mit Dank. Ob wir den Römerbrief aufschlagen, sogar den 1. Korintherbrief, wo so viel faul war bei den Korinthern. Er beginnt mit Dank und dankt auch für die Korinther und das Werk Gottes, das er in diesen so unvollkommenen Korinthern hat. 1. Korinther 1, Vers 4. Thessalonicher, Kolosser, er dankt zuerst einmal. Hier mag sein, fällt ihm der Dank besonders leicht für die aktive Teilnahme dieser Geschwister am Evangelium vom ersten Tage an. Sie haben gedient, sie haben gekämpft. Nebenbei lässt er im 4. Kapitel des Philipperbriefes erkennen, dass die Philipper eigentlich die einzige Gemeinde waren, die sich mal praktisch auch Gedanken machten, wie geht's denn eigentlich dem Paulus äußerlich? Hat er auch sein Auskommen? Wie steht's dann mit seinen Einnahmen und Ausgaben? Das waren die einzigen, die auch mal in puncto Rechnung des Gebens und Nehmens, Einnahmen und Ausgaben, sagt eine Übersetzung in Kapitel 4, sich Gedanken machten über diesen Paulus. Die anderen Geschwister, die Thessalonicher, die waren in der lebendigen Hoffnung, der Herr kommt bald. Auch wie es dem Paulus praktisch geht, braucht er ein paar Schuhe. Kann der die sich kaufen? Kann der die sich leisten? Hat er satt zu essen oder ist er im Moment hungrig? Da haben die anderen Gemeinden, das lässt ja tief blicken, nicht wahr, für die vielgerühmten Urgemeinden. Da kamen die Kolosser, die Epheser, scheint's gar nicht so auf den Gedanken eigentlich. Und die Philippa-Gemeinde war die einzige Gemeinde, die sich praktisch Gedanken machte und auch nicht immer und auch nicht jederzeit. So dass er Philippa 4, Vers 10, ich habe da gerade drüber gearbeitet für Gnade und Herrlichkeit, wo ja das in schriftlicher Form gerade erscheint, deshalb ist mir das im Moment gerade lebendig, wo in Philippa 10 Paulus sagt, das ist aber schön, dass ihr endlich mal wieder aufgeblüht und aufgelebt seid, meiner zu gedenken. Ihr seid ja sowieso die einzige Gemeinde, die sich darüber Gedanken macht, hinsichtlich meiner Einnahmen und Ausgaben. Nun, ich kann beides, sagt Paulus, ich kann satt sein und hungrig, ich kann Mangel haben und Überfluss. Wahrscheinlich aber hat er das eine mehr gelernt als das andere. Mangelzeiten hatte er viel mehr als Überflusszeiten. Er beginnt also auch hier mit Dank. Dank, dass der Herr ein echtes Werk in dieser Gemeinde begonnen hat. Noch in der Nacht, als Gott dies Erdbeben schickte, nachdem sie um Mitternacht im Kerker lobten und dankten, hat ja der Kerkermeister angefangen, in die Striemen abzuwischen. Es bildeten sich Hausgemeinden dort und das Evangelium, das wuchs. Das können wir uns vorstellen, nach solchen Anfangserlebnissen, nach solchem Kampf und solcher Freude und solchen Siegen des Evangeliums. Und Paulus sagt nun, ich bin dessen in guter Zuversicht, Vers 6, es ist eigentlich etwas schwach übersetzt, ich bin überzeugt. Es ist eine tiefe Überzeugung, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollführen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ihr Lieben, das ist eine Hauptaussage, meine ich, im ganzen ersten Kapitel des Philipperbriefes. Der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden, vollführen, fertig machen, bis auf den Tag Christi Jesu. Das ist nicht zufällig so, das ist nicht ausnahmsweise mal nur bei den Philippern so, sondern, ihr Lieben, das gilt grundsätzlich und deshalb dürfen auch wir uns das zu eigen machen. Gott lässt sein Werk nicht liegen. Gott wäre nicht Gott, wenn er ein Gott wäre, der mal probiert und experimentiert, weder mit seiner Schöpfung im Großen, noch mit seinem Israel, noch mit dir und mir. Ist Gott ein Gott, der herumprobiert und experimentiert, ob er es wohl habe, hinauszuführen? Und in Lukas 14, 28, da steht dann mal ein Wort, das haben wir auch in diesem Zusammenhang zu beachten. Lukas 14, 28, gibt der Herr Jesus einen guten Rat für Baulustige, aber auch geistlicherweise. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, auf das nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Gibt's das in unserer Zeit und Wirtschaft? Man kommt in etliche Städte, da bekommt man gesagt, da siehst du eine Bauruine, niemals fertig geworden. In mehreren deutschen Städten, auch in der Schweiz gibt es das, wenn Sie auf Locarno herunterschauen und da oben ein bisschen hochfahren und gucken herunter, dann bekommen Sie gesagt, da in der Mitte der Stadt ist Hochhaus da, das ist nicht fertig, das wird auch nicht fertig, Bauruine. Da wollte ein Turm bauen, ein großes Hochhaus und hatte es nicht hinauszuführen. Die Kosten liefen davon. Oder es gibt ja auch teure, milliardenschwere Forschungsvorhaben. Ein schneller Brüter nannte man das Ding, das wird zu einem langsamen Brüter, weil man das Geld nicht hat, nicht wahr? Und das weiß man nicht, ob das je fertig wird. Milliarden stecken drin. Die Leute spotten über sowas, mit Recht. Der hat was angefangen und konnte es nicht vollenden. Schon damals sagte Jesus, wer bauen will, der soll einen Kostenvoranschlag machen und einen Finanzierungsplan. Das galt schon damals, ganz selbstverständlich. War vielleicht unkomplizierter als heute. Aber der Herr Jesus sagt das ja nicht der Wirtschaftslage wegen. Im Zusammenhang von Lukas 14 geht es um die Nachfolge. Und mir ist aufgefallen, der Herr Jesus war eigentlich ein anderer Evangelist als viele heutige. Er hat nicht mit süßen Worten die Leute gelockt und mit süßen Melodien, sondern er hat sie beinahe von sich weggetrieben. Willst du mir nachfolgen, dann überlege dir, ob dir es ganz ernst ist, sonst lass lieber gleich sein. wenn du nicht bereit bist, dann auch Kreuzeswege zu gehen, wenn du dann nicht bereit bist, mich an die erste Stelle zu rücken. Das bedeutet nämlich das Wort hassen in Lukas 14, 26, was immer wieder Anlass gibt zu fragen. Denn zwei Verse vorher sagt der Herr, Lukas 14, 26, das harte Wort: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, aber auch seine eigene Psyche, sein eigenes ich-bezogenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ein hartes Wort. Aber was bedeutet das Hassen? Es hat ja keinen anderen Sinn als in Römer 9. Den Jakob habe ich geliebt und den Esau habe ich gehasst. Was auch nicht hassen im üblichen Sinne ist, sondern zurück an Platz 2. Einer kann nur der Auserwählte sein, der die Verheißungslinie fortsetzt. Das war nun eben nach Gottes Willen der Jakob und nicht der Esau. Und so bedeutet auch hier das Hassen zurück an Platz Nummer 2. Ach, denken wir die armen Mütter, die armen Ehefrauen und Ehemänner, die armen Kinder. Sind die wirklich so arm? Oder ist, wenn der Herr Jesus da ist und man ihn den Ersten sein lässt, dann noch eine andere Liebeskraft im Spiel, sodass die gar nicht zu bedauern sind und im Endeffekt mehr haben und nicht weniger, die also Gehassten? Aber das am Rande. Schon hier sagt also der Herr Jesus, wer einen Turm bauen will, der soll vorher die Kosten überschlagen. Meinen wir, dass der Herr, der uns dieses rät, wohl auch selber danach gehandelt hat? Gibt uns Gott in seinem Wort Ermahnungen und Ratschläge, die er selber nicht befolgt? Erwartet er von uns, besser, weiser, klüger, sittlich höher stehend, edler zu handeln, als er selber handelt? Der Gott, der sagt, liebet eure Feinde, macht er das vielleicht auch selber? Jawohl, zuallererst. Und wenn Jesus uns sagt, wenn Gott uns sagt, überleg dir, ehe du einen Turm baust, ob du die Kosten hast, hinausführen kannst, ob du sie hast, dann tut er das zunächst selber und hat es getan. Gott ist ein Gott, der in Christo Jesu die Kosten überschlagen hat. Und so wird der Herr Jesus einmal genannt, der Logos Gottes. Johannes Evangelium 1, 1-3. Im Anfang war der Logos, Wort. Aber es heißt auch Rechnung und Verantwortung. Im Anfang war der, in dem der Vater alles berechnet und verantwortet. Der Logos Gottes, Jesus Christus, der Faktor, durch den der Vater nie in den roten Zahlen bleibt. Auch nicht geht's gerade 0-0 auf, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade über alle Maßen ein Guthaben übrig bleibt. Gott ist ein Gott, der ein angefangenes Werk nicht liegen lässt, sondern zum Ende führt. Gott lässt sein Werk nicht liegen. Das können wir ja schon im ersten Kapitel der Bibel studieren. Da heißt es nicht in der Mitte von 1. Mose 1, ja, also ich wollte ja eigentlich ein 6-Tage-Werk vollführen und am 7. Tag in meine Ruhe eingehen, aber nun ist mir irgendwas dazwischen gekommen. Wenn das bei Gott nicht so klappen würde, wenn er es nicht hätte hinauszuführen, ja, dann wären noch all die Pläne unseres Bruder Muhls, sie könnten vielleicht in der Mitte irgendwo aufhören und es ging auf einmal nicht mehr weiter, weil Gott ist was dazwischen gekommen. Vielleicht ein Aufruhr, vielleicht eine Rebellion, vielleicht ein Ungehorsam, dass Gott sagen müsste, ich hatte mir das vorgenommen, aber die wollen nicht, wie ich will. Und sie wissen, dass es genügend Prediger und Theologen und Verkündiger gibt, die tatsächlich den menschlichen Eigenwillen über den Willen Gottes stellen. Ja. Und sagen, Gott will, ja sicher, er will. Aber wenn der Mensch nicht will, kann Gott nicht. Und in unserem Eigenwillen und Dickkopf, da ist unserem Gott eine unübersteigliche Schranke gesetzt. Stimmt das? Das stimmt nicht. Wir haben eine begrenzte Entscheidungsfreiheit. Wir können unsere Entscheidungen treffen. Und an gewissen Wegkreuzungen haben wir Entscheidungen zu treffen. Können wir ja oder nein sagen. Aber wir haben keine absolute Freiheit. Die absolute Freiheit wird unser großer Gott. Kannst dir deine Eltern nicht aussuchen, die Umstände deiner Geburt. Vieles, vieles können wir uns absolut nicht aussuchen. Wir haben eine relative, begrenzte Wahl- und Entscheidungsfreiheit. Da haben wir Verantwortung, Schuld, Gericht, gewiss, das spielt eine Rolle. Aber Gott hat doch viel mehr Mittel und Methoden. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Und Bruder Karl Geier, von dem wir ja hier manchmal Lieder singen, aus dem Liederbuch, er lebte von 1893 bis 1955, manche Ältere haben ihn noch gekannt. Bruder Karl Geier pflegte zu sagen, wenn ich will, dass mein Sohn Kohlen auf dem Keller raufholt, damals gab es noch nicht so Ölheizung, dann gibt es dazu zwei Wege, Gnade und Gericht. Der eine Weg, ich sage, hol mir doch bitte Kohlen. Und er macht's schön, wunderbar, Harmonie, Güte, Liebe. Es gibt auch die Möglichkeit, er bockt. Und dann gibt's noch einen zweiten Weg, nämlich Zucht. Und die Kohlen kommen aber rauf, dafür garantiere ich. Naja, heute gibt's ja viele Eltern, die bringen das nicht mehr fertig, sondern, wie Karl Merz zu sagen pflegte, nie waren die Eltern so gehorsam gegenüber ihren Kindern wie heute. Sodass sogar die Frankfurter Allgemeine schrieb von den goldigen Nervensägen. Ja, also, Gott handelt nicht so. Und so wie ein Erzieher normalerweise, wenn es gesund und normal zugeht, auch zwei Wege hat, Gnade und Zucht. So hat unser Gott und Vater mit seiner Schöpfung zwei große Wege, Gnade und Gericht. Sein Ziel erreicht er aber. Wie viel Gericht und wie viel Umwege und wie viel Zucht und wie viel Schläge du auf diesem Wege allerdings brauchst, das ist menschlich gesprochen auch unsere Entscheidung. Damit will ich wiederum andererseits nicht sagen, dass jede Not und jede Schläge, Schicksalsschläge, eine Antwort wären, sein müssten auf ein Versagen unsererseits. Gott kann auch Liebesschläge austeilen, natürlich. Also Gott lässt ein angefangenes Werk nicht liegen. Siehe 1. Mose 1, wo es darum geht, die Schöpfung, die in ein Tohuwabohu geraten war, wiederherzustellen und in Ordnung zu bringen. 1. Mose 1 kann man ja schon so wunderbar das ganze Wesen unseres Gottes erkennen. Das Wesen unseres Gottes, das darauf abzielt, in seiner Liebe aus dem Tohu Wabohu einen Kosmos zu schaffen.
Bitte Kassette wenden.
Aus dem Tohu Wabohu einen Kosmos zu schaffen. Vom Tohu Wabohu zum Kosmos geht der Weg in 1. Mose 1, 3 bis 31. Vom Tohu Wabohu zum Kosmos. Das ist auch das Thema für dein und mein Herz und Leben, wo doch von Natur aus so oft auch ein Tohuwabohu ist, wüst und leer. Ja, bei jedem Menschen, wo nicht Christus im Herzen wohnt, ist es wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebt brütend darüber, wie kann ich aus dem Tohuwabohu einen Kosmos machen? Kosmos heißt nicht nur Welt, sondern auch Ordnung, ja sogar Schmuck, etwas schön Geschmücktes, wie wir das in dem Begriff Kosmetik noch sehen. Gott will aus dem Tohuwabohu, dem Wüsten und Leeren, etwas Geordnetes und schön Geschmücktes machen, eine Zierde für ihn. Gott lässt sein Werk nicht liegen. Siehe Schöpfung 1. Mose 1. Siehe die Geschichte Israels. Aber die Geschichte Israels zeigt auch auf, wie viel Umwege man dabei geraten kann, wie schmerzliche Schläge es dabei geben kann. Aber dennoch steht am Ende, Römer 11, 25, 26, ganz Israel wird errettet werden. Rettung und Heil steht am Ende. Persönlich nehmen, Gott hat mich nicht im Bilde gesprochen, aus Ägypten herausgerufen und mich auf den Weg des Glaubens gestellt, weil er es mal mit mir probieren will, ob es vielleicht klappt, ob es vielleicht geht oder ob ich ihn zu arg enttäusche. Sondern wir dürfen wissen, Herr, du hast ein Werk bei mir begonnen und du willst dieses Werk auch ausführen. Es sei denn, es wäre gar kein echtes Werk. Es sei denn, wir hätten uns dem Herrn Jesus gar nicht in Aufrichtigkeit geöffnet, sondern würden nur zum Schein mitmachen. Aber wo er wirklich im Heiligen Geist eine Zeugung innerlich, Zeugungen, Geburt hat vornehmen können, Kind bleibt Kind. Das allererste, was ich von unserem teuren Bruder Adolf Heller lernen durfte, in einem der allerersten Dienste, wo ich Adolf Heller kurz nach dem Kriege hörte, das war, und das blieb mir so nachdrücklich in Erinnerung, da kann es passieren, ein Kind spielt draußen und das Kind fällt in eine Pfütze und kommt dreckig und verschmiert herein. Wird die Mutter sagen, du bist nicht mehr mein Kind? Vielleicht schimpft die Mutter, vielleicht gibt es sogar Züchtigung, aber die Mutter wird das Kind reinigen und die Mutter wird niemals sagen können, und selbst wenn sie es sagte, würde es nicht stimmen, du bist nicht mehr mein Kind. Kind bleibt Kind, auch wenn es durch Zucht und Gericht hindurchgeht. Wie viel mehr bei unserem himmlischen Vater. Ich bin überzeugt, dass der in euch angefangen hat, ein gutes Werk, es vollführen wird bis auf den Tag Christi. Um des Wesens Gottes willen, denn er ist der Gott des Amen, der Gott der Treue, lässt er ein begonnenes Werk nicht liegen, ob wir denken an die Schöpfung, ob wir denken an Israel, ob wir denken an seine Gemeinde, wo es ja auch durch so viele Enttäuschungen, Nöte, Ängste, Ärgernisse hindurchgeht, bis diese Gemeinde fertig ist. Was hat der Heilige Geist für eine Arbeit, jeden Einzelnen vom alten Wesen wegzulösen und in das Neue hinein umzugestalten, in einem langen Wachstumsprozess, der bei keinem von uns schon zum Abschluss gekommen ist. Denn das muss ich auch dazu sagen, von Philipper 1, Vers 6 aus. Wann ist das Werk fertig? Wann ist das Werk vollendet? Steht hier auch drin. Vollführen wird bis auf deinen Sterbetag. Nein. Vollführen wird bis auf deinen 70. Geburtstag, wenn du früh zum Glauben gekommen bist. Nein, sondern vollführen bis auf den Tag Christi. Und das heißt im Umkehrschluss, vorher wird es bei niemand total fertig. Man begegnet ja manchmal wirklichen Vätern in Christo und Müttern in Christo. Schade, dass es nicht noch mehr davon gibt. Jeder von uns ist ja berufen, ein solcher zu werden. Kinder, Jünglinge, Väter. Dazu muss man nicht unbedingt 50 Jahre lang gläubig sein. Das kann auch mal schnell gehen. Das kommt darauf an, wie sehr du Nahrung aufnimmst vom Worte Gottes und dich prägen lässt durch den Geist. Man begegnet dem Herrn sei Dank immer wieder Vätern und Müttern in Christo. Und ich denke da zum Beispiel an einen Bruder, dessen Namen ich auf keinen Fall nennen werde heute Morgen, der durch viel Leid gegangen ist. Da hat man den Eindruck, der ist so gütig und abgeklärt, dass da ein ärgerlicher Ausbruch kommt, unvorstellbar. Dass er sich wutentbrannt aufregt, unvorstellbar. Trotzdem würde ich nicht sagen, dieser Bruder ist schon hundertprozentig umgestaltet in das Bild Jesu. Würde ich in keinem Fall und bei keinem Vater und Mutter in Christo sagen, nur der Herr kennt die Herzen und weiß, was alles auch noch nicht umgestaltet ist. Manchmal weiß auch die Ehefrau, der Ehepartner, die am nächsten zusammenleben. Also das Werk wird hier auf Erden, solange wir im Fleische sind, noch nicht hundertprozentig vollendet sein. Erst wenn wir beim Herrn sind, heißt es auch nach dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 2 und 3, wir werden ihn sehen, wie er ist, und dann werden wir ihm gleich sein. Das ist ja das Ziel. Der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es vollführen bis auf den Tag Jesu Christi. Mir ist aufgefallen, dass Paulus des Öfteren spricht vom Tag Christi Jesu. Er redet nicht dauernd von der Sterbestunde oder sonst irgendeinem irdischen Fixpunkt, auf den man seine Gedanken fixiert, sondern seine eigentliche Erwartung zielt immer wieder auf den Tag Christi. Und wir wollen einmal ein paar Stellen lesen von diesem Tag Christi. Das Alte Testament spricht von dem Tag Jehovas, dem dunkel drohenden Gerichtstag. Siehe, Prophet Joel und andere. Der Tag Christi hat es auch noch mit einem gerichtsmäßigen Offenbarwerden zu tun, aber die Aussagen, die Paulus darüber macht, sind doch durchweg positiver Art. Dreimal spricht er in unserem Philipperbrief davon. Was ist es um den Tag Jesu Christi? Tag bedeutet ja, ihr erinnert euch, was uns unser lieber Bruder Mull sagte, Tag, da ist die Sonne aufgegangen. Als Jesus auf Erden war, da sagte er, wirket, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das bezieht man meist auf die gegenwärtige Zeit und singt dann mit heller Begeisterung auf, denn die Nacht wird kommen. Das mag in einem Aspekt auch nicht falsch sein, denn es heißt, jetzt ist der Tag des Heils. Im Blick auf das Heil haben wir das Heil gegenwärtig, das ist wahr. Kann man auch von so her mal so auffassen. Ich will nicht sagen, das Lied ist vollkommen falsch, aber an der Mehrzahl der Stellen wird uns etwas anderes gesagt. Im Blick auf die Person Jesu und die Anwesenheit der Sonne. Was haben wir denn da, Nacht oder Tag? Da haben wir Nacht. Aber es geht auf den Morgen zu, nach Römer 13. Der Tag ist genaht. Und in der Auslegung des Römerbriefes in Gnade und Herrlichkeit habe ich mir mal erlaubt und war vor Jahren so kühn, einmal ein Gedichtchen hineinzuschreiben, auf denn der Tag wird kommen. Wir gehen auf den Tag zu. Das ist die schwerwiegendere Aussage im Neuen Testament. Wir gehen auf den Tag zu in der dunklen Nachtstunde dieser Welt, die immer finsterer wird. Und wir haben es ja gestern gehört, es geht auf Mitternacht, aber von Mitternacht bis zum anderen Morgen geht es dann sehr schnell. Habt ihr gut aufgepasst gestern Abend oder war es zu spät? Von Mitternacht bis zum anderen Morgen, denn die dritte und vierte Nachtwache sind verkürzt. Und in dem dunklen Kapitel, Matthäus 24, da ist mir das trostvollste Wort, abgesehen von der Wiederkunft Jesu Christi, das Wort verkürzt. Er hat diese Tage verkürzt. Gott beeilt sich im Gericht und nimmt sich Zeit für Gnade und Güte. Was geschieht nun an dem Tag Christi? Tag heißt also, Jesus ist da, Jesus ist anwesend, wir sehen ihn. Was geschieht an dem Tag Jesu Christi? Ein paar Stellen dazu, Philipper 1, Vers 6. An jenem Tage ist das Werk vollführt, das er heute bei uns beginnt. An jenem Tage wirst du nicht mehr zu stöhnen haben. Tja, der Bruder sowieso, ach, was der noch so alles an sich hat, und die Schwester sowieso, die ist auch noch unvollkommen, und die Gemeinde und jene Gemeinde. Manchmal steckt ja eine ganze Portion Pharisäismus dahinter, und die, die dauernd meckern, der ist noch nicht vollendet, und jene, das kann auch Sünde sein, liebe Geschwister, wollen wir uns bitte ganz klar sein. Manche suchen direkt danach, und Wolfgang Jugel schrieb einmal in Gnade und Herrlichkeit, such nur lange genug, du wirst bei jedem Bruder was finden und bei jeder Schwester. Ob die Suchen aber biblisch ist oder im Sinne des Diabolos, ist eine andere Frage. Und ein Bruder schrieb einmal über Christen des Schon und Christen des Noch Nicht. Die Christen des Noch Nicht, die schauen immer, und besonders bei den anderen, da merkt man es besser als bei sich selber, das ist noch nicht vollendet bei dem. Der will gläubig sein und die will gläubig sein. Das dürfte ja eigentlich nicht mehr vorkommen. Wir sollen ja alle tadellos wandeln, nicht wahr? Unanstößig und perfekt. Ja, es gibt auch Christen des Schon. Die freuen sich, wenn ein anderer, der doch mal so jähzornig war, er schon weniger jähzornig ist und es seltener vorkommt und seltener sein Temperament ihm durchgeht, nicht mehr ganz so oft wie früher, freudig über das Schon. Philipper 1, Vers 10. Auch noch einmal die Rede von dem Tag Christi. Damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, dass ihr lauter und unanstößig seid, hin auf den Tag Christi. Lauter und unanstößlich. Natürlich schon, wenn irgend möglich, hier unten, im Blick auf den Tag Christi, wo dieses Werk vollendet ist. Das Wort lauter in dem griechischen Eilikrineis oder Eilikrineis, am Sonnenlicht gesichtet, heißt es wörtlich. Am Sonnenlicht gesichtet, in der Sonne geprüft, laut Menge Güttling, griechisch-deutsches Wörterbuch, am Sonnenlicht gesichtet, in der Sonne geprüft. Wer ist denn wohl diese Sonne? Dieselbe, von der wir gestern Abend hörten. Die Sonne, die mir lachert, ist mein Herr Jesus Christ. Lauter und am Sonnenlicht gesichtet, freundliche Einladung, ein Sonnenbad zu nehmen. Nicht nur in der irdischen Sonne, die könnte dich verbrennen, sondern in dem Sonnenlicht Jesu Christi, setz dich der Sonne aus. Kann auch mal wehtun. Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein, doch wenn es noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der Pein, dass wir ins Licht treten. Philipper 2, Vers 16, was geschieht noch an jenem Tage? Darstellen das Wort des Lebens mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Tja, mir zum Ruhm, wenn wir aber von Luther und vom Protestantismus herkommen. Verdienst, Lohn nach Werken, Ruhm, alles, nur das nicht. Hat das nicht Luther wiederentdeckt in der Reformation? Kein Lohn, kein Ruhm. Und doch spricht wiederum Paulus von Lohn, Lob, Preis und Ruhm. Er spricht davon in seinen Briefen, wir können das gar nicht leugnen. Das heißt aber nie und nimmer, dass du dir die Seligkeit, die Rettung, die Rechtfertigung verdienen könntest, auf gar keinen Fall, nur aus Gnaden. Nichts kannst du machen mehr, er hat's gemacht. Es steht aber andererseits unserem Gott frei, einem guten, zielstrebigen Läufer einen Preis zu geben. Ich verstehe ja gar nichts von Fußball, muss ich zu meiner Schande bekennen, aber so viel weiß ich doch, wenn eine Mannschaft nicht gewinnt, dürfen die weiterleben. Ja, sicher. Kommen die alle ins Gefängnis, oder wie? Nein, nein. Die dürfen weiterleben, aber mit gesenkten Häuptern schleichten sie von dann. Und die anderen brechen in Jubel aus. Bitte, wenn ihr da vielleicht mal heute Abend euch damit befasst, lasst es euch mal dienen, wie Paulus das macht, 1. Korinther 9. Und denkt dabei mal dann eine Etage höher, dann kann euch das zu einer Bibelstunde werden. Wie wird mir es mal ergehen, wenn da einmal der Herr Jesus Preis und Ruhm und Lohn austeilt? Wie bin ich gelaufen? Wie habe ich mich eingesetzt? Das ist kein Spiel, das ist ernst. Auf dem Wege Jesu Christi. Wie habe ich mich da eingesetzt?
Seht ihr, das befindet er sich doch auf dem Olympischen Stadion, nicht?
Ja, ich möchte euch ein paar Anregungen geben, dass euch so ein Spiel dann auch mal zur etwas Geistliches noch sagen kann. Und die Frage sich dann stellt, wie habe ich mich eingesetzt? Das ist auch bei Gott nicht gleichgültig, ob einer trainiert und sich einsetzt oder ob er sagt, doch, mir ist alles egal, ich bin ja errettet, mir kann nichts passieren. Und da steht es unserem Gott frei, und Paulus greift da ja auch bildlich in Sportwettkampf hinein, er hat sich das in Korinth wohl auch mal angeguckt, also so arge Sünder seid ihr gar nicht heute Abend, wenn ihr das dann noch geistlich mit geistlichen Gedanken verbindet, nicht wahr? Da wollen wir bitte gar nicht pharisäisch sein, die anderen, die kein Interesse haben. Paulus hat da nachgeguckt in Korinth, er hat das gesehen. Die auf dem Stadion da laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Preis, sagt Paulus, also hat er doch zugeguckt. Und da sagt er, aber macht sofort die geistliche Anwendung, und ich bitte die heute Abend auch mal zu machen. Wie wird es mir dann einmal ergehen? Bin ich bei denen, die dann gesenkten Hauptes davon schleichen? Ach Herr, ich war errettet, aber ich habe dir keine Freude bereitet. Ich war kein Überwinder, ich habe mich nicht voll eingesetzt. Das kommt an jenem Tage, wird das offenbar, und es steht unserem Gott und Vater frei, eine Belohnung zu geben und einen Preis- und Siegeskranz auszuteilen für treue Läufer und für treuen Einsatz. Ob einer sein Leben in die Waagschale wirft wie ein Apostel Paulus oder ob einer auch im Glaubensleben ich-süchtig und genusssüchtig bleibt, ich meiner mir mich, das ist doch ein Unterschied. Und das wird offenbar. Den Himmel kann sich niemand verdienen, die Seligkeit, die Rettung, kein Verdienst, auch nicht zu einem Hundertstel Prozent. Aber unser Gott teilt freiwillig Lohn, Lob, Preise aus für treuen Einsatz. Auch das hängt zusammen mit dem Tag Christi Jesu nach Philipper 2, 16, dann 1. Korinther 1, Vers 8. Welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. So sehr also Paulus einerseits ermahnt, schon hier unten untadelig zu sein, so weiß er doch ganz genau, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch am Werden. Ganz fertig werden wir auch hier unten nicht, sondern untadelig sind wir an jenem Tage. Denn wenn der Christus mit seiner Gemeinde vor die Schöpfung treten wird, dann wird er sich mit seiner Gemeinde nicht blamieren wollen, sondern dann hat er eine Gemeinde nach Epheser 5, die hat weder Flecken noch Runzeln noch des Etwas. Das war 1. Korinther 1, Vers 8. Gerade auch diese Korinther mit ihren vielen, vielen Fehlern auf allen Gebieten, in der Sittlichkeit, in der Lehre, im Gemeindeleben, gerade diese Korinther sieht Paulus im Geiste untadelig an jenem Tage. 1. Korinther 3, 13, muss ich mal auf die Uhr schauen, die Zeit geht dem Ende entgegen.
Ja, du hast ein großes Wort.
Auch meine Zeit jetzt in dieser Stunde. 1. Korinther 3,13. Was ein jeder gebaut hat auf den gelegten Christusgrund in seinem Leben, entweder Gold, Silber, köstliche Steine oder aber Holz, Heu, Stroh, Brennbares oder nicht brennbares, Bleibendes oder nicht bleibendes, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, weil ein Feuer geoffenbart werden wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Und da kann es passieren, dein ganzes Werk verbrennt, weil ich-süchtige Motive dahinter standen. Und unser lieber Bruder Heller sagte einmal, es ist tief erschreckend, auch für einen Verkündiger des Wortes Gottes, wenn man merkt, dass bis in den heiligsten Dienst hinein sich unheilige Motive einschleichen wollen. Und ich sage manchmal im Scherz den lieben Geschwistern, wenn man auf Reisedienst ist, bin ich an mindestens jedem zweiten Wochenende, da kriegt man leider immer zu viel gutes Essen vorgesetzt. Und ich sage den Geschwistern, macht's nicht allzu gut, sonst schleichen sich vielleicht falsche Motive bei mir ein. Da muss ich nächstes Jahr zweimal hin, wenn es da so gut gekocht wird. Ja, das ist ein mehr scherzhaftes Beispiel. Es gibt Schlimmeres, dass sich auch in die heiligsten Dinge egoistische Motive einschleichen. Liebe Geschwister, wir Brüder, wir müssen in jedem Sommer planen für das nächste Jahr. Unser lieber Bruder Weber lädt uns so freundlich ein. Das ist nicht nur ein technischer Vorgang. Wie platzieren wir das? Das ist auch immer ein Vorgang, wo man sich innerlich fragt, wie mache ich das richtig? Da war der Besuch schlecht, fahre ich trotzdem hin und fahre dahin, wo mehr Besuch ist? Oder muss man nicht auch das Kleine pflegen? Und so weiter und so weiter. 1. Korinther 3,13 sagt uns also, an jenem Tage, da gibt es auch Feuer und eine Überprüfung unseres Werkes. Und wenn alles verbrennt, Das ist dann etwa so, wie wenn eine Mannschaft beim Fußball verliert. Da verlierst du nicht dein Leben, da kommst du nicht in die sogenannte Hölle. Als Kind bleibst du Kind, aber es ist eine Schande und eine Schmach, dann mit leeren Händen da zu stehen. Epheser 4, Vers 30 ist auch die Rede von jenem Tage. Epheserbrief 4, Vers 30, dann bin ich bald am Ende. Bitte schön.
Nur noch die Ergänzung. Holz, Stroh, Heu verbrennt. Sein Werk ist ausgelöscht. Dann geht es aber weiter. Er selbst aber wird gerettet werden.
Ja.
Allerdings so wie das Feuer.
Dankeschön. Ja, das ist sehr wichtig in dem Zusammenhang. Meist machen wir es ja so, in unserem einseitigen Denken, das Feuer überlassen wir der Hölle, wie wir das nennen, und im Himmel, da ist doch wohl kein Feuer. Ich habe gelernt im Worte Gottes, im Himmel gibt es auch Feuer. Unser Gott selber ist ein verzehrendes Feuer. Der Unterschied zwischen Himmel und Hölle ist nicht, dass da droben kein Feuer wäre und da unten ist Feuer, sondern der Unterschied ist da droben. Verdreckst du dieses Feuer Gottes und da drunten ist es dir furchtbare Qual. Epheser 4, Vers 30. Und macht doch den Heiligen Geist nicht traurig, betrübt ihn nicht, durch welchen ihr versiegelt worden seid, bis hin auf den Tag der Erlösung und der Einlösung alles verheißen. Schließlich noch 2. Timotheus 4, Vers 8, aus dem letzten Brief, den dieser Paulus geschrieben hat. 2. Timotheus 4, Vers 8. Für ihn ist der Kampf gekämpft, für ihn ist der Lauf vollendet, kann er sagen. 2. Timotheus 4, 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone, der Siegeskranz, der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Paulus hätte ja nach unserer Meinung auch schreiben können: Ich erwarte den Siegeskranz, die Krone, aber die kriegen auch alle, die Gleiches wie ich geleistet haben. Alle, die wie ich eine Leistung vollbringen, das sagt er nicht. Die Krone, der Kranz, der Sieg für die Überwinder hängt letztlich nicht an der Leistung. Hängt auch letztlich nicht einmal am Leiden. Paulus hätte schreiben können, er gibt den Siegeskranz allen, die wie ich gelitten haben. Was hat dieser Mann gelitten? Und die nun gerade im Wohlstand sich zu bewähren haben, im Wohlstandswesten, die könnten dann keine Krone bekommen. Sondern hier steht, woran hängt es letztlich? Nicht an der Leistung, nicht einmal am Leiden, sondern an der Liebe zu dem Herrn Jesus Christus. An der Liebe, die ihn an den ersten Platz rückt, wie wir Lukas 14, 26 gelesen haben. Da ist Gott, hat Gott eine heilige Eifersucht. Er will den ersten Platz. Er will den ersten Platz. Die seine Erscheinung lieben. Und wer den Herrn Jesus liebt, der liebt sein Wort, der liebt seine Brüder und Schwestern und der liebt seine Erscheinung. Ein wunderbarer Maßstab, ob du ihn wirklich liebst. Wenn du den Herrn Jesus Christus liebst, dann kannst du nicht sagen, ach, seine Kinder, nee, mit denen habe ich lieber nichts zu tun, aber Gott, den liebe ich, der macht keine Fehler. Wenn du ihn wirklich liebst, dann kannst du nicht sagen, die Bibel ist mir gleichgültig, dann liebst du sein Wort. Denn das wäre ein eigenartiger Bräutigam, sage ich immer, der sagt, ich liebe meine Braut mit verzehrender Liebe. Die 6 letzten Briefe von ihr habe ich noch ungeöffnet in der Tasche. Was dieser so schreibt, interessiert mich nicht. Wenn du liebst, dann liebst du den Liebesbrief unseres Gottes in diesem Buch. Wer ihn liebt, der liebt sein Wort. Wer ihn liebt, der liebt seine Kinder. Und wer ihn liebt, der sehnt sein Erscheinen liebend herbei und wartet auf sein Kommen. Amen.
Amen. Brief an die Pferdeliebhaber. Ich kenne etliche hier, die können reiten. Die haben sicher ihr Pferd lieb. Was haben die Philipper als Pferdeliebhaber in der Bibel zu suchen? PS, Pferdestärke. Ein weißes Pferd erscheint, der darauf sitzt, wahrhaftig, treu. Er hat einen Namen, den niemand kennt, denn sein Name heißt Wort Gottes. Wer ist das? Jesus Christus. Und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Und die ihm folgen, ebenfalls auf weißen Pferden. Um mit ihm Krieg zu führen, mit unserem Feldherrn Jesus Christus. Ich sage nur, liebe Geschwister, ich liebe meinen kommenden Schimmel jetzt schon. Die PS des Heiligen Geistes, die jedem Einzelnen von uns zur Verfügung stehen werden. Brief an die Philippa.
Phil Hippos.
Wir haben gehört, der Apostel Paulus, gerade weil er sich allerdings sehr elegant vorstellt, unter den Sündern bin ich der Vornehmste. Ne? Elegant vorstellt. Nicht der Schlechteste und der Elendeste, sondern der Vornehmste. Aber wir verstehen sehr gut, wie er es meint. Dass gerade er eben wie kein anderer die Herrlichkeit der Gnade Gottes erlebt habend schätzen kann. Und ein Gefäß der Gnade geworden ist, in welches Gott durch den Heiligen Geist seine intimsten, kostbarsten Herzensanliegen übermitteln kann. Ihm ist es gegeben, das Wort Gottes so zu vollenden, dass die unbedingt notwendige Ergänzung zur Vollendung vorhanden ist, und zwar ausgerechnet nur durch diesen letzten der Apostel. Eine Ergänzung setzt was voraus? Irgendeine Masse oder eine Substanz, die der Ergänzung bedarf. Warum sage ich das? Weil es Lehrer gibt, die befassen sich nur noch grundsätzlich mit den Briefen des Apostels Paulus. Weil da so die köstlichsten Endgedanken unseres Gottes vorhanden sind. Und vernachlässigen die Voraussetzung, die jede Ergänzung erst als Ergänzung anerkennen muss. Was ist aber die Voraussetzung aller nicht-paulinischen Schriften ohne diejenigen von Paulus? Auch wieder nichts. Ein Berner Theologe, jetzt kommt der Schlusseffekt, der Schlussbucke, ein Berner Theologe von Format, der hat schriftlich und mündlich erklärt, der Apostel Paulus hat uns das ganze Evangelium verpfuscht. Also eines muss man ihm zugestehen, er hat gemerkt, das ist nicht das gleiche wie sonst überall. Ne? Da wollen wir uns mal merken. Ne? Ja. Ja, aber bitte ja nicht merken, dass Paulus uns das Evangelium verpfuscht hat. Nicht wahr? Also das habe ich dann nicht gesagt. Nicht? Das hat der Herr Professor der Theologie gesagt in Bern. Noch ein letztes Wort. Wir haben immer wieder hören dürfen, Gott probiert nicht, wenn ich so mache, wie kommt es dann heraus? Und wenn ich die Dinge so zusammenfüge, was resultiert dann? Alle diese Probiermethoden überlässt Gott seinen Geschöpfen. Vorab den Wissenschaftlern mit ihren Reagenzgläsern, nicht wahr? Also Probiergläschen. Nicht? Da werden Dinge zusammengeschüttet und dann sind die Herren interessiert, was gibt es dann, einen Krach oder einen Wohlgeruch oder stinkt es? Auf alle Fälle wissen die vorher nicht, was herauskommt. Unser Gott hat alle Grundgesetze selber geschaffen und so geschaffen, dass sie nur so und so reagieren können, wie er will. Und jetzt der Höhepunkt, verstehen, dass, wie soll ich sagen, die tragischste Art von dem Geschehen eines von probieren ist versuchen. Nicht? Ich versuche, wie kommt es raus, wenn es so und so geht? Nicht?
Versuchskaninchen.
Also, ja, tragische Sache, Versuchskaninchen. Und jetzt das Wunderbare, wieder nur einer, unser Gott allein. Er selbst versucht niemand und nichts. Weil er schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht hat, gekannt hat, gewusst hat. Jedes Probieren, alles Versuchen überlässt er seinen Geschöpfen. Führe uns nicht in Versuchung, heißt praktisch. Entweder kommt der Antrag zu einer Versuchung eines gläubigen Menschen von Seiten der Rechten oder von Seiten der Linken, auf alle Fälle nicht aus seinem Herzen, sondern von Seiten von Geschöpfen. Woher kam der Antrag des Zusammenschlagens des Knechtes Gottes namens Hiob? Kam der von der Rechten oder von der Linken? Von der Linken. Woher kam der Antrag gegenüber Abraham, den Isaak zu opfern? Kam der von der Linken? Nein, der kam jetzt von der Rechten. So. Es liegt aber endgültig an unserem Gott, einen Antrag, er komme von links oder von rechts, abzulehnen, die Durchführung zu verweigern, dann führt er nicht in Versuchung. Oder zu genehmigen, dann führt er in Versuchung. Aber jede Art von Versuchung ist nicht nach dem Herzen unseres Gottes. Er selbst versucht niemand und nichts. Halleluja. Amen. So einen Gott haben wir. Eben hat sich David unter seine Sünde gestellt und bekannt. Und kaum hat er den Mund geschlossen davon. Ich will die Übertreter deinen Weg lehren. Wisst ihr, was ich da mal gedacht habe? Du, David, jetzt warten wir mal, jetzt probieren wir mal die Währung, so ein paar Jahre, und dann reden wir, ob du großer Sünder und Mörder, der seist, der die Übertreter deine Wege lehren kann. Ich Heuchler, ich Pharisäer. Nein, gerade der vor Gott zusammengesackt ist und elend dastand, als Sünder vom Scheitel bis zur Sohle und Gnade empfangen hat, ist von einem Augenblick aus der Stellung eines Gottlosen in die Stellung eines Herrlichen in der Gerechtigkeit Gottes dastehenden verwandelt worden, und der ist das geeignetste Instrument, die Übertreter seine Wege des Herzens kennenzulernen. Amen.
Amen. Lieber Vater, wir haben in diesen Tagen gelernt, dass wenn wir zu dir kommen wollen, am besten gleich in das Allerheiligste hineingehen. Du hast den Weg dafür geöffnet, und ein Paulus hat das erfahren vor Damaskus, als du ihm begegnet bist, dass er einen falschen Weg gegangen ist. Und als er dort im Allerheiligsten war, jahrelang, hast du ihm wunderbare Geheimnisse anvertraut, die er uns offenbaren durfte, in unserer Zeit. Und so ist es auch bei uns. Dieser Paulus hat sich für die Philipper Gemeinde eingesetzt im Gebet und hat mit großer Freude diesen Philippern etwas vermittelt von der Gottesherrlichkeit. Und so ging es uns auch heute Morgen. Wir haben zum Schluss gehört von der überströmenden Liebe, von der überströmenden Gnade, von dem allem, was du uns schenken willst, das uns freudig stimmen kann, das uns in den Frieden hineinleiten soll und darf. Und das liegt nun an uns, die Hand zu fassen, die uns hier entgegengestreckt ist, dass wir mit allem Drum und Dran, alles so wie wir sind, hineingehen zu dir und dann alles ablegen dürfen, was
uns hindert am Frieden, hindert in der Freude. Und dass wir doch gemeinsam hier das erfahren dürfen, dass es eine überströmende Gnade, überströmende Freude gibt für uns alle. Ja, wir haben gehört, dass dieser Paulus gelaufen ist, um den Siegeskranz zu erringen. Und das können wir nicht von uns selber aus, das wissen wir, sondern deine Kraft ist es, die uns durch dieses Leben hindurchführen will. Und deshalb gibt es abzulegen, und wie wir eben auch von David gehört haben, er ist dann auch zum Überwinder geworden. Und so dürfen auch wir laufen, unseren Lebenskampf. Und danke dir dafür, dass diese Freude einmal vollkommen sein wird. Und dass diese Freude so groß sein wird, dass wir nur noch anbeten können und Dank sagen können, dir, unserem Gott und Vater, für alles das, was wir in unserer Lebenszeit mit dir gemeinsam jetzt schon erleben durften. Dein Name sei gepriesen. Und wir möchten beten für alle Menschen und für alle, die in Hoheit sind, auch für dein Israel. Wir möchten beten für die Schuld der Menschen und eintreten in der Fürbitte und möchten jetzt schon Dank sagen dafür, dass du alle unsere Gebete erhörst und sie vor deinem Altar sind und dass du mit geöffneten Ohren siehst, wie deine Gemeinde sich hier in der Liebe und in der Freude und in allem, was ist, zu dir sich hinbewegt, damit du einmal der große Offenbarer werden kannst, nicht nur deiner Herrlichkeit selbst, sondern auch der Herrlichkeit, die für uns bereitgestellt ist, in deiner Herrlichkeit. Amen.
Amen.
Einer, der das getan hat, was wir gerade gesungen haben, liebe Geschwister und Freunde. Nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, dir ans Herz zu legen. Einer, der das praktiziert hat, war der Apostel Paulus. Und wir wollen uns weiter mit dem beschäftigen, was er aus dem Gefängnis heraus geschrieben hat, den Brief der Freude aus dem Gefängnis. Freut euch, ruft der Gefangene, den in Freiheit Befindlichen wiederholt zu, nun freut euch doch endlich. Und schon diese Tatsache sollte uns klar machen, hier haben wir es mit einem nicht alltäglichen Brief zu tun. Ich kam auch in jungen Jahren in Gefangenschaft, da hatten wir es sicher etwas besser als der Apostel Paulus bei den Römern, in Gefangenschaft bei den Amerikanern, auf französischem Boden, 17-jährig, und das Evangelium durften wir dort frei und ungehindert betrachten in einer Lagergemeinde. Und eines Tages sagte ich den Älteren, ich bin froh, dass ich hier bin. Antwort, du bist verrückt. Und dort war auch ein junger Gefangener, der sagte, wir kriegten Bibeln vom CVJM Paris. Und dieser junge Gefangene sagte, das war mir damals etwas Neues, ich lese hier im Gefangenenlager nichts so gerne wie Paulus. Der wusste sicher nicht viel von Schriftteilung, dieser junge Mann, der mir das sagte. Er sagte nur, bei dem finden wir eine unausrottbare Freude. Die ist immer da. Und das ist etwas, was man natürlich im Gefangenenlager brauchen kann. Das passte genau in jene Situation hinein. Hören wir weiter auf Philipper 1. Zunächst lese ich den Text nach der Elberfelder Bibel ab Vers 12, den Rest des ersten Kapitels bis Vers 30. Nun kommt Paulus auf seine Umstände, Erwartungen, Sorgen, Befürchtungen, Gebete und Anliegen zu sprechen. Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande in Christo oder als in Christo offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium und allen anderen, und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Bande, viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Etliche zwar predigen Christum auch aus Neid und Streit, etliche aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, indem sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums gesetzt bin, jene aus Streitsucht, verkündigen Christum nicht lauter, indem sie meinen Banden Trübsal zu erwecken gedenken. Was denn, wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies zur Seligkeit, zur Rettung ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben werden wird an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus, oder Christus ist mein Leben, und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert, und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden oder aufzubrechen und bei Christo, mit Christus zusammen zu sein. Denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleische aber ist nötiger um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, auf dass euer Rühmen in Christo Jesu meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auf das, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums und in nichts euch erschrecken lasset von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott, denn euch ist es in Bezug auf Christum geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen und jetzt von mir höret. Über Philipper 1 kann man schreiben, so hörten wir gestern.
Fortgang auf Kassette 2.